Glaube als Wendepunkt. Darum geht's heute. Und ich möchte diese Predigt meiner Mutter widmen, die jetzt gerade im Livestream ist. Mama, denn wenn sie nicht jahrelang für mich gebetet hätte, dann hätte es bei mir keinen Wendepunkt gegeben. Und es gibt sicherlich bei euch auch im Leben Menschen, die dazu beigetragen haben, dass es bei euch einen Wendepunkt gibt. Und das schauen wir uns heute mal ein bisschen genauer an. Aber einsteigen möchte ich mit der Frage, wer kann mir sagen, welcher Tag das ist? 14.09.5785. Das ist, wo werden wir sein? Wer kann mir sagen, was das für ein Datum ist? Welcher Tag ist das? Dürft's reinrufen, probieren. Ein Sonntag? Auf jeden Fall ein Sonntag, das kann man schon mal sagen. Hat einer geschwind bei Kalender im Smartphone 5785. Okay, wir lösen es gleich auf. Also ich löse es gleich auf, welcher Tag das ist. Wir haben ja in der Predigtserie jetzt dieses Buch hier besprochen. 24 Mal Weihnachten neu erleben. Und da gibt es 4 Hauptthemen in diesem Buch. Eines davon ist eben Glauben als Wendepunkt. Deswegen habe ich das heute als Predigtthema. Und nicht nur der Glaube ist ein Wendepunkt, sondern auch Weihnachten ist ein Wendepunkt. Und das merken wir ganz einfach daran, dass mit Weihnachten eine neue Zeitrechnung begonnen hat. 14.09.5785 ist heute nach dem jüdischen Kalender. Aber wir rechnen ja nach dem gregorianischen Kalender, 15. Dezember 2024, nach Christus, nach Christi Geburt. Also die Geburt von Jesu hat einen Wendepunkt in der Menschheitsgeschichte gebracht. Die Zeitrechnung wurde auf Null gesetzt, jetzt beginnt was Neues. Und die Geburt von Jesus hat auch das religiöse Klima in dieser Welt bereits verändert. Typischerweise steht ja die Weihnachtsgeschichte im Lukas-Evangelium im 2. Kapitel. Das beginnt mit, es begab sich aber zu jener Zeit. Und viele von uns kennen dort, was da passiert, die Engel auf dem Feld und dann Jesus in der Krippe und so weiter. Die Hirten auf dem Feld und die Engel erscheinen. Die Geschichte geht aber noch ein Stück weiter und das möchte ich heute mit euch einmal genauer anschauen. Und zwar lesen wir davon, dass Jesus am 8. Tag beschnitten wird und er in den Tempel gebracht wird. Das war das religiöse Gebot, dass der Erstgeborene ausgelöst werden muss durch ein Opfer und präsentiert werden muss und dort beschnitten wird. Am 8. Tag nach der Geburt wurde das Kind beschnitten, wie es üblich war. Es erhielt den Namen Jesus. Den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hatte. Dann hier bei den Punkten wird erklärt, wie dieses Ritual funktioniert. Und dann geht es weiter. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon. Und durch ihn, durch den Geist, wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den von Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon. Vielleicht für uns nichts Ungewöhnliches, weil nach Pfingsten es Ausdruck eines gläubigen Menschen ist, dass er Gemeinschaft mit Jesus hat, dass der Heilige Geist in ihm wohnt. Aber damals war das so speziell, dass es in der Bibel extra erwähnt wird. Da ist ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist oder der Geist ruht auf ihm. Und dieser Simeon, der ist nicht nur einer, auf dem der Geist ruht, sondern er ist auch noch jemand, der das Reden des Geistes hört, wahrnimmt und dann auch noch gehorsam darauf reagiert. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Also da passiert etwas Neues, nämlich dass der Geist Gottes jetzt auf jemand, der jetzt nicht unbedingt König oder Prophet ist, kommt und der sich von ihm leiten lässt, in den Tempel geht und dann plötzlich vor diesem jungen Ehepaar steht, die ein kleines Baby in der Hand halten. Und dann macht Simeon eine Aussage. Er erkennt in diesem Kind, das ist der Retter, von dem Gott gesprochen hat. Jesus, oder auf Hebräisch Jeshua, oder auf Deutsch übersetzt, Gott rettet oder Gott errettet. Dieses Kind liegt dort in dem Arm der Mutter und er nimmt es in seinen Arm und er sagt folgende prophetische Worte. Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Etwas Neues ist passiert. Die Rettung ist da. Die lang angekündigte Rettung. Jetzt ist es passiert. Und es ist nicht nur eine Rettung, die letztendlich für uns Juden zur Rettung wird, sondern die ganze Welt wird es erfahren. Alle werden davon hören. Und die Völker werden erleuchtet werden von deinem Licht. Das ist etwas völlig Neues in dem jüdischen Denken. Dass eine Rettung kommt, die nicht nur der Messias für das Volk Gottes sein wird, sondern in alle Welt gehen wird. Und auch Israel wird in seiner Größe und Herrlichkeit sichtbar. Gell? Und so eine Erkenntnis, das kann einem nur der Geist Gottes schenken. Da, was glaubt ihr, an dem Tag waren wahrscheinlich mehrere Kinder zur Beschneidung im Tempel. Und dass Simeon gerade dorthin geht und Jesus in den Arm nimmt und diese prophetische Aussage macht, das hat ihm der Geist Gottes offenbart. Und so erkennen wir, dass mit der Geburt von Jesu eben nicht nur ein menschheitsgeschichtlicher Wendepunkt entsteht, die Zeitrechnung neu beginnt, sondern dass auch etwas religiös Neues passiert. Der Messias ist geboren. Und wer ihn annimmt, anerkennt als Retter, der darf darauf vertrauen, dass Gott ihm Sünden vergibt, neues Leben schenkt, die Schuld und Sünde nicht anrechnet, sondern befreit aus Abhängigkeiten und ein Leben im Überfluss geben wird. Das ist etwas im alttestamentlichen Umfeld Unvorstellbares, was jetzt hier an Weihnachten passiert. Also wir können sagen, Weihnachten und Ostern zusammen dann auch sind ein Umkehrpunkt für alle Gläubigen. Denn bis zu dem Zeitpunkt war es notwendig, als gläubiger Mensch Gebote und Gesetze zu halten. Aber jetzt passiert etwas Neues. Jetzt geht es darum, sich selbst zu demütigen. Es geht darum, sich unter die Herrschaft Gottes zu beugen und anzuerkennen, dass wir Gott nichts geben und bringen können, sondern nur empfangen können, nämlich Gnade, Vergebung, Barmherzigkeit, Erlösung und ein neues Leben. Und das hat Dave, mein Kollege, letzten Sonntag so wunderbar dargestellt in der Predigt, Glaube als Geschenk mit diesen Händen, wo wir nur mit leeren Händen kommen können und sagen, hier bin ich, füll du sie, Herr. Ich habe nichts zu geben. Davor konnten wir Gott etwas beeindrucken, indem wir Gebote und Gesetze halten. Aber das hat sich geändert. Jetzt geht es nur noch darum, dass wir uns demütigen vor Gott und uns ihm anvertrauen im Glauben, dass er es gut machen wird. Wie sieht jetzt dieser Wendepunkt, und darum soll es jetzt heute Morgen gehen, wie sieht denn dieser Wendepunkt jetzt ganz konkret in deinem Leben aus, im Leben von dem Gläubigen? Wie funktioniert es da, dass da plötzlich was Neues passiert, dass etwas neu wird, dass etwas anders wird? Und ich glaube, um verstehen zu können, was der Wendepunkt ist und was ihn auszeichnet, müssen wir erst mal anschauen, wer sind wir eigentlich ohne Gott? Wie sind wir als Menschen ohne Gott unterwegs? Und es gibt einen wunderbaren Abschnitt im Epheserbrief, Kapitel 2, und den wollen wir uns jetzt einmal zusammen anschauen. Da heißt es: Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Also wir waren Gott ungehorsam. Das hat es ausgezeichnet. Und wir waren Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen. Und das sind keine schlimmen Dinge. Da ist keine Straftat passiert wie ein Diebstahl oder ein Mord. Sondern es ist einfach, sich nicht für Gott zu interessieren. Und der Text geht noch weiter. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben. Und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn ausgeliefert. Also früher haben wir auch dazugehört zu den Menschen, die so gelebt haben. Wir waren eigensüchtig und wollten selbstbestimmt leben. Nichts Schlimmes. Einfach ganz normal mit der Welt mitzuschwimmen, sich nicht für Gott zu interessieren, das führt dazu, dass du in den Augen Gottes tot bist. Du kannst ein ganz guter Mensch sein, gute Taten tun, aber wenn du dich nicht für Gott interessierst, sondern nur für dich und deine Dinge, die du beherrschen willst, dann bist du in den Augen Gottes tot. Und wenn ich den Text so lese, dann muss ich sagen, der ist schrecklich. Der zeigt so die ganze Schlechtheit, diese Verderbtheit, dieses ganze Problem von uns Menschen. Dass wir völlig ignorant und unwissend durch die Welt gehen und dieses Riesengeschenk Gottes dabei gar nicht sehen und gar nicht begreifen, was Gott für uns hat. Zu diesen Menschen haben wir früher auch gehört. Damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wow, da muss man nichts Schlimmes tun, einfach sich nicht für Gott interessieren. Jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Wer von euch kommt denn aus einem christlichen Elternhaus? Wer ist in einer christlichen Familie aufgewachsen? Ja, sieht vielleicht so aus, 50%, ja. Ich mache gleich die Gegenfrage. Also jedenfalls, hey, ihr habt es gut, ihr seid gesegnet, ich freue mich für euch. Dass ihr schon quasi als Kinder mitbekommen habt, dass es einen Gott im Himmel gibt, der sich für dich interessiert. Und ganz offensichtlich haben eure Eltern irgendwas an euch weitergegeben, was Grundsätzliches, was Wirkung hatte, dass du heute hier bist. Jetzt mal die Gegenfrage, wer kommt denn nicht aus einem christlichen Elternhaus? Okay, das sind auch einige. Also ich komme auch aus einem nicht-christlichen Elternhaus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich den Bibeltext lese, da kann ich das total nachvollziehen. Ich habe mich für gar nichts interessiert, als nur für meine eigenen Wünsche, für das, was mir wichtig war, was ich für wertvoll gehalten habe. Und ich wollte von Gott nichts wissen, habe dazu noch Christen gemobbt. Ich erinnere mich noch, als ich studiert habe, war so ein Kollege, der hat ein Kreuz um den Hals, dafür habe ich ihn ausgelacht und ich habe mich überhaupt nicht für den christlichen Glauben interessiert. Mit 17 Jahren, da wollte ich Orchestermusiker werden und habe diesem Ziel letztendlich auch alles untergeordnet. Ich habe Trompete studiert, dann später, und dieser Tunnelblick, dieses Ehrgeizige, das hat dazu geführt, dass ich viele Leute verletzt habe. Ich habe damals mit 17 mit meiner Freundin dann Schluss gemacht, damit ich mehr Zeit hatte zum Musik machen. Später hatte ich dann eine Freundin, eine Kommilitonin, eine Sängerin. Und mit der war ich nur zusammen, um an Sex zu kommen. Hauptsache, mir geht's gut. Als Musiker, als Blechblasmusiker, da ist es als Student fast schon Pflicht, sich regelmäßig zu besaufen. Deswegen kommen wir da zusammen, regelmäßig in irgendeiner Kneipe, oft war es beim Griechen, ja, und wer zu spät war, der musste erstmal 3 Usos trinken, damit er auf den Alkohollevel von den anderen kommt. Und es war völlig normal. Ein Absturz mit Alkohol zu haben, regelmäßig zu haben, war völlig normal. Ich habe mich nicht für Gott interessiert und es hat auch keine Wirkung irgendwie gehabt. Und im Studium, wenn man dann so als Gruppe unterwegs ist, da missgönnt man den anderen die Erfolge, weil das sind potenzielle Konkurrenten. Und das hat so mein Leben in dieser Zeit geprägt und das ist das, wie ich das erlebt habe. Und natürlich kennen Menschen aus einem christlichen Elternhaus auch solche Zeiten, ist mir klar. Denn das christliche Elternhaus ist ja keine Garantie dafür, dass man ein gottgefälliges Leben lebt, sondern jeder muss sich für einen Wendepunkt selbst entscheiden. Jeder muss selber für sich die Entscheidung treffen. Ich lebe jetzt mit Jesus. Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. Das ist eigentlich das, was uns irgendwo dann am Schluss alle verbindet, bevor wir eine Entscheidung treffen. Ich möchte mein Leben Gott, Jesus, anvertrauen. Nichts Böses gemacht, nichts Schlimmes, nicht irgendwie ganz schlechte Menschen, sondern einfach nur gelebt, wie man selber denkt, dass es einem am besten ist, wie es für einen am besten ist. Aber Gott sei Dank geht die Bibelstelle weiter. Wir haben jetzt nur die Verse 1 bis 3 angeguckt. Jetzt geht es weiter mit dem Vers 4. Und das zeigt dann nochmal die andere Seite von dem Thema. Aber Gottes Barmherzigkeit ist groß. Wegen unserer Sünden waren wir in Gottes Augen tot. Doch er hat uns so sehr geliebt, dass er uns mit Christus neues Leben schenkte. Denkt immer daran, diese Rettung verdankt ihr allein der Gnade Gottes. Halleluja. Gut, dass das nicht von uns abhängig ist und von dem, was wir können und leisten und wollen und so weiter so imstande fähig sind, sondern es ist Gottes Geschenk an dich, dass du Erlösung erfahren kannst, dass ein Wendepunkt kommen kann, der deinem Leben eine neue Richtung schenkt. Es ist Gottes Gnade allein. Und das, dass das möglich ist, das startet an Weihnachten und endet dann in Ostern und der Auferstehung und Himmelfahrt und am Schluss mit Pfingsten. Diese Rettung verdanken wir allein der Gnade Gottes. Das ist der Wendepunkt. Und jetzt ist wirklich nochmal ganz konkret, also wir brechen das runter, ja, vom Wendepunkt von Weihnachten zum Wendepunkt vom Gläubigwerden zum Wendepunkt. Wie ist dir dein Wendepunkt gelungen? Wie ist es dir gelungen, diesem Alten den Rücken zu kehren und dich auf das Neue einzulassen? Ich habe ja vorher gesagt, dass das Zeichen eines Gläubigen ist, dass er sich demütigt unter die Herrschaft Gottes, dass wir anerkennen, dass wir nichts zu geben haben, sondern nur empfangen können, Gnade, Erlösung, Liebe, Vergebung, Barmherzigkeit, ein neues Leben. Und wie geht es da? Kennst du das Leben, das ich gerade beschrieben habe? Ein Leben aus der Vergebung, aus der Fülle, aus der Erlösung? Oder kämpfst du immer noch mit Punkten, die aus deinem alten Leben immer wieder nach dir greifen und dich zurückziehen in das Alte? Und wenn das so ist, dann möchte ich dir einmal zeigen, wie dieser Wendepunkt bei mir aussah. Also der Wendepunkt kam am 31. August 1991. Okay, Mama, vielen Dank, hast du angerufen an dem Morgen und gesagt, ich soll nach Stuttgart kommen. Das war der Wendepunkt. Und ich habe gebetet und mein Leben sah damals so aus. Und ich zeichne euch das einmal auf. Also ich schreibe mich mal hier. Das sind so meine Lebensbereiche. Und dann gibt es hier diesen Lebensbereich von Sex, der mir sehr wichtig war. Dann hatte ich hier natürlich meine ganze Thematik Karriere machen. Meine Freundin hatte damals gesagt, sie braucht ein bisschen Abstand im Sommer 91 von mir. Sie hat nicht Schluss gemacht, aber sie wollte Abstand. hat mich in eine große Krise geworfen mit immensen Depressionen. Das ging auch ein bisschen. Traurigkeit. Dann hatte ich hier diesen Wunsch, mich regelmäßig zu besaufen und abzustürzen. Ich habe in einer anderen Stadt gelebt. Also ich komme aus Stuttgart, habe in Mainz studiert. War das Thema Geld immer ein Thema als 22-Jähriger. Wo kommt das Geld her, um sich Essen zu kaufen, um die Miete zu finanzieren und so weiter. Also Geld war auch immer ein Thema. Und dann gibt es noch ein paar Themen, die jetzt für die Predigt nicht so wesentlich sind. So sah mein Leben aus. Und am 31. August habe ich zu Gott gebetet und habe gesagt, Herr, sei du mein König und Herr ab jetzt in meinem Leben. Vergib mir meine Sünde und komm du in mein Leben und sei du ab jetzt mein Chef. Und dann habe ich Folgendes gesagt. Dann habe ich gesagt, Herr, upsala, das ist jetzt nicht so gut. Dann habe ich gesagt, sei du mein König über meine Depression. Nimm du diese Depression weg, diese Traurigkeit, das ist eine Krone, keine Blume. Nimm du meine Depression weg und mach, dass es mir wieder gut geht. Und das war's. Das war mein Wendepunkt. Das war mein ganzer Wendepunkt. Ja, glaubt ihr denn, weil ich gläubig werde, verzichte ich auf Sex? Oder ich sauf nicht mehr? Das ist doch meine Angelegenheit. Nein. Gott, bitte komm in mein Leben und nimm all das weg, worunter ich leide. Aber rede mir bitte nicht in meine anderen Themen rein. Bei Trompete, da saß ich manchmal in meinem Proberaum und ich dachte, soll ich jetzt eigentlich noch üben, weil jetzt bin ich ja Christ, jetzt ist Jesus auf meiner Seite, muss ich überhaupt noch üben, jetzt mache ich Karriere. Also ihr mögt jetzt schmunzeln, aber ich habe es wirklich so gedacht, das passiert jetzt. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Gott möchte auch über meine Beziehung König sein. Es ging dann zu Ende mit dieser Frau und mit Sex habe ich dann auch bis in die Ehe gewartet. Dann irgendwann war klar, Gott hat ja in meinem Leben was ganz anderes vor. Der will ja gar nicht, dass ich Trompeter werde. Irgendwann, ein bisschen später noch, habe ich dann angefangen, auch mein Geld ins Reich Gottes zu investieren. Zehnten bezahlt, gespendet. Und die anderen Themen, die kamen dann auch irgendwann. Ja, und irgendwann dann, irgendwann war dann das mit dem Abstürzen auch klar. Und erst nach und nach war ich bereit, meine Lebensbereiche Gott hinzulegen, zu sagen, du darfst mir sagen, wie ich es machen soll. Aber das war nicht an dem einen Gebet, war alles klar, sondern es kam erst nach und nach. Aber ich habe es dann auch gemacht. Und das ist das Wichtige. Ich weiß nicht, wenn du ein kraftloses, frustrierendes, langweiliges Glaubensleben hast und du dich fragst, wo ist denn jetzt das Leben in Fülle mit Gott? Ja, vielleicht liegt es daran, dass bei dir irgendwo eine Krone fehlt. Und du sagst, aber das gebe ich jetzt nicht her. Das behalte ich. Da gibt es keinen Wendepunkt. Und dann lässt Gott dir diesen Bereich und sagt, dann mach du, wenn du denkst, du kannst es besser. Und auch heute noch, ja, das ist jetzt nicht 1991, 92 gewesen, auch heute muss ich mich immer wieder entscheiden und sagen, Herr, nimm meine Sexualität, komm in meine Beziehungen, nimm meine Ehe, komm in meine Kinder, nimm meine Finanzen. Immer wieder neu muss ich mich daran erinnern, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich unter der Herrschaft Jesu lebe und dass er mein König und Gott ist, dass er mein Chef sein darf. Das ist der Wendepunkt des Glaubens, wenn wir unser Leben Jesus unterordnen. Also Glaube als Wendepunkt heißt, Ich bin einen Weg gegangen, jetzt gehe ich einen anderen. Glauben als Wendepunkt heißt, sich Gott zuzuwenden und mit leeren Händen dazustehen und zu sagen, ich empfange von dir Gnade, Barmherzigkeit, Erlösung, Vergebung, weil ich kann es nicht machen. Ich brauche, dass du es gibst. Und Glaube als Wendepunkt heißt eben auch, jetzt gehöre ich Jesus und unterordne mich mit meinem Leben seiner Herrschaft. Das ist Glaube als Wendepunkt. Es heißt, sich füllen zu lassen von dem, was Gott ausmacht, um es weiterzugeben zu den Menschen, die Gott nicht kennen. Dass der Segen, der herausfließt aus dieser Beziehung mit Gott, weitergegeben kann an die Menschen, denen wir begegnen. In der Familie, in der Verwandtschaft, bei Kolleginnen und Kollegen und sogar bei Leuten, die wir spontan auf der Straße treffen, dass sie diese Liebe erfahren dürfen. So wird dein Glaube zum Wendepunkt. Ein Glaube, der Segen empfängt und Segen weitergibt. Und all das ist möglich wegen Weihnachten. Weil Weihnachten ein Wendepunkt, eine Zäsur, ein Neuanfang mit der Menschheit ist. Und wir davon profitieren dürfen. Und es geht noch weiter, bis Jesus wiederkommt. Bis Jesus wiederkommt, wird es noch ganz viele Wendepunkte in dem Leben von Menschen geben. Und das ist super. Und ich möchte jetzt noch beten. Wir singen danach noch ein Lied. Wer noch einen Eindruck hat, Raum für Reden Gottes, nach dem Lied wäre dann Zeit dazu, den weiterzugeben. Dann kommt doch gerne auf den Peter oder mich hier dann gleich im Anschluss nach vorne. Und an der Stelle, ich möchte euch einfach bitten, dass ihr aufsteht, dass ihr euch erhebt, wo das möglich ist, fürs Gebet. Vielleicht hast du noch nie die Entscheidung getroffen, dich Gott auszuliefern. Es ist die beste Entscheidung, die du treffen kannst. Es kann nur noch besser werden, wenn du es bisher noch nicht gemacht hast. Es wird nur noch besser, mit Gott zu leben, in seiner Gegenwart zu sein, diese Dinge von ihm zu empfangen. Das tut so gut. Und ich lade dich ein. Wenn du den Schritt noch nie gegangen bist, dann mach es heute fest. Mach es heute fest, dass Jesus dein Herr und König wird in allen Lebensbereichen. Enthalte ihm nichts vor. Wir kommen mit leeren Händen und sagen, hier bin ich, nimm mich. Und dann füllt er deine Hände mit Vergebung, mit Liebe, mit Gnade, mit Kraft, alles, was es braucht, um ein Leben, das sich lohnt zu leben, zu leben. Dazu lade ich dich ein. So möchte ich beten. Himmlischer Vater, du nimmst den Sünder und den Verlorenen und den, der kämpft und niedergeschlagen ist, den nimmst du an und richtest ihn auf. Und du vergibst von Herzen gern. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du zur Umkehr führst. Dass du diejenigen, die noch nie diese Entscheidung getroffen haben, jetzt zu dir ziehst, zu deiner Liebe, zu deinem Herzen. Aber dass du auch zu allen sprichst, die kämpfen mit Lebensbereichen, die sie vor dir zurückhalten. Mit einem Glauben, der langweilig ist und matt und geschmacklos. Dass sie loslassen und hinlegen können an dich. Und komm du und füll du diese Hände. Füll du diese Hände mit Leben, mit Freude, mit Vergebung. Ich danke dir von ganzem Herzen. So seid gesegnet im Namen Jesu. Amen. Amen.